Okay, dann begrüßen wir zum dritten Vortrag in diesem Vortragssaal. Baut ein bisschen auf dem Vorgänger auf, Softwarepaketierung bzw. Paketierung für Distributionen. Und Robert, er wird uns heute das Geheimnis verraten, wie zum Teufel ich denn mein Paket dann auch wirklich in eine Distribution bekomme und alles, was ich an magischen Zutaten dafür brauche, dann von ihm. So, viel Spaß damit. Bei Fragen, ich bringe dein Mikrofon kurz wiederholen, dass wir es für den Stream haben. Und das war's.
Ja, vielen Dank. War voller, als ich gedacht habe. Freut mich sehr. Mich würde am Anfang natürlich jetzt interessieren, wer hat denn beispielsweise jetzt hier einfach ein eigenes Projekt, das er in der Distribution bekommen möchte? Vielleicht einfach kurz Hand heben oder so? Na, doch ein paar. Ja. Kurz zu mir selbst. Ich bin im Fedora Project aktiv und ja, das ist schon seit jeher. Aktuell pflege ich etwa 120 verschiedene Pakete bei Fedora. Also der Vortrag ist nicht explizit Fedora-spezifisch, der ist allgemeiner gehalten. Da sind natürlich ein paar Ausprägungen für Fedora dabei, aber wenn hinterher jemand für OpenSUSE oder Debian paketieren möchte, zum Beispiel. Ja, 120 Pakete. Gleichzeitig betreue ich auch neue Packager. Das heißt, falls jemand Fedora paketieren möchte oder ein Paket nach Fedora bringen möchte, bin ich da auch der richtige Ansprechpartner dafür. Und wir sind natürlich auch unten mit einem Stand, falls es irgendwelche Fragen gibt, auch gerne dann im Nachgang, falls die Fragezeit nicht ausreichen sollte. Ansonsten, ich wurschtel überall irgendwo in jeder Software ein bisschen mit und habe auch ein paar eigene kleine Softwareprojekte. Die Präsentationsslides selbst sind dann auf der Webseite der Chemnitzer Linux-Tage noch verlinkt. Also niemand muss jetzt jeden Slide irgendwie abfotografieren, außer er möchte. Der erste Gedanke, den ich meistens zu hören bekomme, möchte ich das eigentlich, mein Paket wirklich, oder meine Software wirklich als Paket haben? Möchte ich das in einer Distribution haben? Es ist dann immer so ein bisschen Panik. Ja, möchte man. Warum auch nicht? Es spricht nichts dagegen. Es ist natürlich ein bisschen Arbeit, da kommen wir aber noch dazu. Eine Frage, die man sich natürlich auch stellt, ist: Bin ich der Einzige, der es benutzt? Hat es eine Relevanz für andere? Habe ich mir bei einiger meiner Pakete auch schon gestellt. Manche von den Paketen betreue ich 5 oder 7 Jahre. Ich gehe davon aus, ich bin der einzige Benutzer bei dem einen oder anderen Paket. Habe ich dann durch einen Bug-Report erfahren? Nein, es gibt ganz viele Benutzer. Es hat bisher einfach nur funktioniert. Und erst als ich irgendwo einen Bug eingeschleppt habe, hat es nicht mehr funktioniert und die Benutzer sind alle irgendwo aufgetaucht und haben gesagt, es tut nicht mehr. Also es ist auch kein Hindernis, wenn man denkt, man ist der einzige Benutzer, weil meistens ist man es dann doch nicht. Was bedeutet denn Paketieren, beziehungsweise was bedeutet es denn, ein Paket in eine Distribution oder eine Software in eine Distribution zu bringen? Man paketiert es. Es können beispielsweise ein RPM-Paket oder ein Debian-Paket sein. Pacman von Arch hat zum Beispiel auch eine Paketverwaltung. Das kann natürlich auch je nach Distribution, Flatpak, ein Container oder irgendeine Appliance, zum Beispiel in Form von einer virtuellen Maschine auch sein. Den Fokus lege ich jetzt hier ein bisschen auf die Binärpakete, wenn man so möchte, weil die wahrscheinlich auch die größte Verbreitung aktuell haben dürften. In den Containern ist es bei den meisten Distributionen zurzeit sowieso so, dass die Pakete zum Einsatz kommen und daraus ein Container dann gebaut wird. Ja, ein Paket ermöglicht zudem natürlich noch eine leichtere Installation für die Benutzer. Gleichzeitig wird für denjenigen, der die Software paketiert, auch relevant, was die Distribution denn also an Spielregeln hat und was zu beachten ist. Und es bedeutet Arbeit. Und zwar Arbeit für zwei Seiten, den Entwickler oder das Entwicklerteam der Software, als auch für denjenigen, der das in der Distribution betreut. Nachdem ich jetzt nachfolgend mit Upstream und Downstream als Begrifflichkeiten an der Stelle häufiger arbeiten werde, vorab einfach die Definition. Upstream sind die Entwickler, das eigentliche Projekt. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, PHP nehme, dann wären die Leute, die irgendwie zu PHP.NET contributen, Upstream, und Downstream wären dann die Distribution bzw. die Betreuer. Manche rechnen dann auch noch die Endbenutzer zum Downstream. Es gibt auch Projekte, das sind die Entwickler auf beiden Seiten tätig, sowohl in der Distribution als auch bei dem eigentlichen Projekt. Das ist wild gemischt. Meistens ist es jedoch so, dass die Entwickler gute Entwickler sind und die Paketmaintainer sich auf die Pakete konzentrieren und es dann halt kleinere Überlappungen gibt. Ja, wann ist man in der Distribution drin? Das hängt jetzt einfach ein bisschen davon ab, was man erwartet und was die Distribution auch für Möglichkeiten bietet und was die auch die Software ermöglicht. Drin kann man sein, wenn man einfach im Standard-Repository ist und einen Benutzer mit apt-get ohne ein weiteres Repo zu installieren oder mit einem YAML-Install das Paket einfach installieren kann. Kann es natürlich auch sein, dass es je nach Software dann in einem non-free, free-world, non-US-Repo ist, dass man händisch aktivieren muss oder ähnlich. Oder auch ein dritter Repo, wer schon mal ein Red Hat Enterprise Linux oder ein CentOS benutzt hat, der weiß, dass man vieles von dem, was man eigentlich an Software braucht und möchte, in einem Drittrepo, wie zum Beispiel in Apple, enthalten ist, weil einfach der Umfang, den Red Hat von Haus aus mit ausliefert, naja, etwas abgespeckt ist auf den jeweiligen Verwendungszweck. Auch noch ein Thema, möchte man denn überhaupt drin sein in so einer Distribution? Kann man als Upstream, als Entwicklerteam nicht unbedingt beeinflussen, irgendwelche Core-Komponenten, GCC oder eine glibc, die sind üblicherweise drin. Man kann es natürlich dergestalt beeinflussen, wenn man irgendwie eine unfreie Lizenz beispielsweise verwendet oder wenn man limitierte Software hat, je nach Distribution natürlich. Alternative dazu ist irgendeine Form von einem Drittrepository, das muss man natürlich dann selbst pflegen. Oder man kann Dienste wie Popper von Fedora verwenden, das sowas ermöglichen, also ein drittes Repo, auch mit Build-System dran, beziehungsweise der OpenSUSE Build-Service, der im vorigen Vortrag von Christian Erwähnung gefunden hat, oder Teil davon war, wäre auch eine Variante, mit der man das beispielsweise machen kann. Wenn wir jetzt einfach mal in die Richtung des eigentlichen wie bekomme ich es rein gehen, haben wir auch wenn ich eher Techniker bin, rechtliche Themen. Ist immer ein bisschen abhängig von der Distribution. Fedora hat beispielsweise einfach eine Liste aller Open-Source-Lizenzen, die in Ordnung sind. Da ist beispielsweise natürlich eine GPL und eine MIT-License dabei. Das sind natürlich aber auch Lizenzen dabei, die man schon geprüft hat, die nicht in Ordnung sind. Beispielsweise es gibt einige Creative Commons, die keine Veränderungen erlauben oder nur Non-Commercial. Ist aus Sicht von Fedora an der Stelle nicht in Ordnung, weil keine Veränderungen erlauben bedeutet, wenn eine Software eine Sicherheitslücke hat, dann darf ich sie nicht patchen. Non-Commercial ist, Fedora möchte keinen Ausschluss zum Beispiel an der Stelle haben, dass Fedora auch kommerziell eingesetzt werden darf. Ja. Was in diesem Zusammenhang aber auch noch wichtig ist, eine Software kann unter einer entsprechenden Lizenz stehen, beispielsweise unter einer AGPL, das hatte ich selbst schon bei einer Software, kann allerdings patentiert sein. In dem Fall bei mir war es das ActiveSync-Protokoll. Da hat sich das Legal Team das angeschaut und hat gesagt, sorry, ist patentiert, keine Chance. Ein anderes bekanntes Beispiel, zumindest jetzt aus der Fedora-Welt, ist MP3. Da sind die Patente in 2017 ausgelaufen. Da haben wir jetzt endlich, wenn man das so möchte, die Lame-Bibliotheken im Standard-Repo. Ob man das jetzt heutzutage noch möchte oder ob man nicht sowieso dann ein Org oder Ähnliches verwendet, mal dahingestellt. Und die dritte Hürde ist, der Name der Software kann ein Markenzeichen, ein Trademark sein. Hatte ich auch bei einem meiner Projekte, das war auch mein größtes, da habe ich dann 13 Monate insgesamt dafür gebraucht. Das hat mehrere Anwälte beschäftigt, sowohl auf Herstellerseite als auch bei Fedora. War jetzt nicht Firefox an der Stelle, aber man hat das Problem, wenn zum Beispiel eine Distribution in den USA zu Hause ist, muss man sein Markenzeichen irgendwie schützen und darf es nicht oder sollte es nicht verwässern lassen, weil ansonsten das Markenzeichen nach US-amerikanischem Recht einfach hinfällig werden kann. Manchen Firmen ist das egal. Die sagen, kein Problem, dann verwässern wir unser Markenzeichen. War in dem Fall dann auch so. Ist eine entsprechende Erklärung abgegeben worden, die hat man im Paket beigefügt, alles gut. Andere zum Beispiel haben ein Problem mit Veränderungen, weil man die Befürchtung zum Beispiel hat, wenn man jetzt eine Software patcht oder erweitert, dann könnte die schlechter, instabiler, was auch immer werden und die Benutzer verbinden dann mit dieser Software auch vielleicht negative Erfahrungen. Ist vielleicht auch ohne Patchen gegeben, je nach Software. Hat aber an der Stelle einfach upstream in der Hand, ob man eine Verwässerung zulässt. Im Falle von Firefox dürfte es, denke ich, aus der Debian-Welt recht bekannt sein. Da wurde dann einfach ein Eiswiesel draus. Inzwischen ist es aber, glaube ich, zurückgegangen, wenn ich das richtig verfolgt habe. Dafür gab es bei Fedora einige Gedanken, das umzubenennen. Ja, die rechtliche Heimat der Linux-Distribution ist grundsätzlich auch ein Thema, weil je nachdem, in welchem Land die Distribution rechtlich beheimatet ist, können dann sowas wie Softwarepatente eben relevant sein oder nicht relevant sein. Also in den USA sind Softwarepatente sehr wohl zum Beispiel ein Thema. Eine gängige Frage, die ich bekomme, ist, wie viel Zeit brauche ich denn? Das lässt sich sehr schwer immer beantworten. Es gibt so eine kleine handliche Software, irgendein Kommandozeilentool, völlig harmlos. Das paketiert man in ein paar Minuten und am Ende die Pflege, naja, da kommt wieder ein kleines Update, gar kein Thema. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch große Software, beispielsweise eine Groupware. Da kann man dann halt auch Wochen und Monate dran verbringen, je nachdem wie komplex die Software ist und wie gut sie vorbereitet ist für die Integration und Distribution, bis man sie da drin hat. Da tauchen auch vielleicht noch Probleme auf. Den gängigen Problemen gehören dann, man hat unheimlich viele Abhängigkeiten, die Abhängigkeiten sind vielleicht noch gar nicht paketiert. Man stellt fest, ja, verschiedene Backends, ich kann zwei verschiedene Datenbank-Backends haben, oder weil die Software vielleicht modularer paketieren, weil ich verschiedene Extensions habe und dem Benutzer nicht zumuten möchte, eine riesen Abhängigkeitskette von ein paar hundert Paketen immer zu installieren, wenn er eigentlich nur auch mit einem kleineren Subset vielleicht irgendwas anfangen könnte. Also ich denke jetzt einfach konkret an LibreOffice. LibreOffice ist in den meisten Distributionen untergliedert, in den Writer, in Draw und so weiter. Und es ist nicht nur ein Paket, wo dann alles drin ist. Was dann auch immer noch eine Hürde mit sich bringt, sind neue Architekturen, je nachdem, was die Distribution so abdeckt. Big Endian versus Little Endian. Bei ARM64 gab es bei einigen Paketen, zumindest bei Fedora, Probleme. Hängt immer davon ab, was gerade so ist. ARM64 ist natürlich relativ neu. Ja, es ist natürlich auch noch relevant, dass man, wenn man ein Paket in eine Distribution bringen möchte, sich zu überlegen, in welche eigentlich. Gerade wenn man Entwickler von der Software ist. Dazu sollte man vielleicht die Distribution auf der einen Seite ein bisschen anschauen. Ist eher eine Distribution, die für Desktop-Nutzer gedacht ist? Ist es eine Distribution, die Long-Term-Support hat, beispielsweise 5 oder 10 Jahre? Und was ist denn die eigene Software eigentlich? Also hat die eher den Fokus auch auf Desktop- oder Serverbereich? Man kann natürlich, es ist gar kein Thema, auch für irgendeine Desktop-orientierte Distribution Serverpakete hinzufügen. Ist am Ende aber halt die Frage, ob es dafür dann entsprechend genügend Nutzer gibt und ob man dann auch den Aufwand dafür betreiben möchte. In dem Zusammenhang, wenn man sowieso beide anschaut, ist es auch wichtig, die Produktlebenszyklen ein Stück weit zu vergleichen. Man tut sich dann teilweise schwer, wenn man eine sehr agile Software hat, die immer neue Versionen braucht und die dann in irgendeine abgehangenere Distribution reinbringen möchte. Bleibt entweder Aufwand mit sich oder man kommt hinterher zum Schluss, man lässt es dann. Kann auch passieren. Ja. Wie macht man es jetzt konkret? Eine Möglichkeit ist einfach, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und Paketbetreuer zu werden bei einer oder bei mehreren Distributionen. Bedeutet allerdings, man muss sich auch natürlich das Wissen dazu aufbauen. Beispielsweise schaut man sich an, wie RPM-Paketbau funktioniert oder bei Debian-Paketen. Also wer im vorigen Vortrag war, hat da jetzt ein bisschen einen Einblick bekommen. Ansonsten, vor 2 oder 3 Jahren habe ich auch einen Vortrag zu dem Thema gehalten, der ist aufgezeichnet worden, auf der Webseite alten Vortrag anschauen. Bei einigen Distributionen ist es dann natürlich auch so, wenn man ein Paket das erste Mal baut und bislang noch keine Berührung als Paketbetreuer mit der Distribution hatte, möchte irgendjemand in der Distribution auch sehen, dass man paketieren kann. Das bedeutet, man muss unter Umständen mehrere Pakete paketieren oder mehrere Softwareprojekte paketieren oder irgendwelche Reviews, also Peer-Reviews begleiten, um zu demonstrieren, dass man auch ungefähr weiß, was man tut. Andere Variante ist, ist vielleicht weniger Arbeit, die Distribution in irgendeiner Art und Weise zu kontaktieren. Es gibt teilweise Wunschlisten bei einigen Distributionen, ob die denn abgearbeitet werden oder nicht, ist natürlich dahingestellt. Oder ein Paketbetreuer suchen, beispielsweise auf einem Event oder Mailingliste oder IRC. Je nach Software findet sich jemand. Ist natürlich so, dass nicht jeder, der Paketbetreuer ist, jede Software noch zusätzlich dazu nimmt, weil es einfach Aufwand und Arbeit ist. Und wenn man die Software selbst nicht benutzt, ist es natürlich ein Thema, paketiere ich die Software, tue ich mir das an, in Anführungsstrichen, weil ich kenne die Software nicht, was passiert bei Problemen. Ich persönlich habe einige Pakete, die ich in Fedora seit 5, 6 Jahren pflege, die benutze ich selber nicht. Finde ich nicht unbedingt super, aber ich habe mit den entsprechenden Upstreams vereinbart, wenn da jemals ein Bug-Report aufschlägt, hilft mir dabei. Ist auch eine Variante. Die Projekte sind auch an der Stelle nicht riesig, sind auch ein paar Bibliotheken oder Kommandozeilenwerkzeuge. Ja, manchmal motiviert aber auch einfach auf einem Event irgendeinen Paket-Maintainer beiseite zu nehmen und zu sagen, hilf mir und wir trinken ein Bier zusammen. Was natürlich dann für Firmen oder Organisationen noch ein Thema ist, ist entweder einen Mitarbeiter zu haben, der das Ganze macht, oder Maintainer dafür zu bezahlen. Geld ist eben auch eine Motivation, muss man einfach ganz klar sagen. Ist auch bei keiner Distribution, die mir bekannt ist, an der Stelle irgendwie verboten. Also wenn ich jetzt einfach auch Red Hat als Beispiel nehme, sind ja Red Hat-Mitarbeiter, die auch einen Teil der Pakete pflegen und die tun das als Teil ihres Jobs. Wenn man dann einfach durch den Paketbau weiterläuft, hat man so Themen wie, man hat eine Software, die braucht unbedingt Python 2, warum auch immer. Distribution hat aber nur Python 3. Sollte vielleicht bei einer Neuentwicklung nicht der Fall sein, aber ist ein reales Beispiel. Dann muss man sich natürlich zum einen als Paketmaintainer, wenn man das hat, die Frage stellen, kriege ich das hin? Will ich noch einen Python 2-Stack vielleicht zusätzlich maintainen? Oder kann ich mit Upstream reden, dass man eine Kompatibilität schafft. Gleichzeitig hat Upstream natürlich auch, muss ich Upstream darüber Gedanken machen, wo will ich denn hin? Möchte ich Python 2 und Python 3 Kompatibilität pflegen? Läuft das auseinander? Python ist an der Stelle natürlich nur ein simples Beispiel für eine von vielen Möglichkeiten. Das kann mir auch mit PHP oder irgendeiner anderen Programmiersprache oder einem anderen Framework passieren. Das ist natürlich immer so ein individueller Punkt. An der Stelle ist es ganz wichtig, mit dem Softwareprojekt zu reden, beziehungsweise beide miteinander reden und auch die Möglichkeiten in der Distribution zu berücksichtigen. Von den Abhängigkeiten zur Kompatibilität gibt es einige Softwareprojekte, die ich auch schon in der Hand hatte, die unterstützen nur die Bibliothek in Version 1.2.3. Die Distribution hat aber 1.2.4. Ja, doof gelaufen. Jetzt ist natürlich die Frage, baue ich mir das als Maintainer zu, beziehungsweise als Upstream, was kann ich denn tun, um vielleicht einfach mehr Versionen zu unterstützen. Wenn ich jetzt beispielsweise an OpenSSL denke, der Sprung von OpenSSL 1.0 auf 1.1, der hat recht viele Änderungen mit sich gebracht, der hat auch einiges an Software dazu gezwungen, wenn man so möchte, Anpassungen vorzunehmen. Das ist eine Frage, die man sich als Upstream einfach stellen muss. Schaffe ich es, kann ich es? Und im Idealfall wäre es natürlich schön, weil man damit einfach mehr Distributionen unterstützen kann. Man hat eben nicht die Auswahl, immer eine fixe Version zu haben. Alles, was auch zur Laufzeit konfigurierbar ist. Beispielsweise, wenn mehrere Datenbank-Backends gleichzeitig unterstützt als Module, Libraries, die einfach mit DLOpen oder ähnliches genutzt werden können, hat man natürlich auch die Möglichkeit, die Paketierung flexibler zu haben. Wenn ich jetzt eine Software habe, die ich einfach nur einmal bauen kann und mich für beispielsweise MySQL als Datenbank-Backend entscheiden muss, dann weiß ich nicht, ob ich irgendwie die Software noch ein zweites Mal so bauen kann, dass sie beispielsweise, wenn sie jetzt auch noch Postgres unterstützen würde, aber eben nur zur Build-Time, ob ich das irgendwie paketiert bekomme. Geht bei der einen oder anderen Software, manchmal aber auch nicht. Also ein bisschen Flexibilität von Upstream-Seite einfach, um die Bedürfnisse von der Downstream-Seite zu verstehen, ist sehr hilfreich. Ja, Veränderungen sind ein sehr, sehr großes Thema. Wir leben in einer sehr agilen Welt. Ich hatte auch schon Software, die von C dann ursprünglich C-basierter Code war und anschließend in Ruby neu geschrieben wurde. Hat mich dann zu Herausforderungen gestellt, mal Upstream mir nichts gesagt hat. Das nächste Release war dann einfach Ruby, war auch irgendein Minor Release, nicht angekündigt, im Changelog nicht viel drin. Der reguläre Build-Prozess war auch, sage ich mal, in Anführungsstrichen nicht geändert, sondern die Anleitung für den Benutzer war weiterhin für das Shell-Skript aus und es passt hinterher. Ja, kann man machen, aber das macht das Leben für jemanden, der ein Paket betreut, definitiv nicht einfacher. Also als Entwickler sollte man, wenn man einfach mal überlegt, eine Software in einer anderen Sprache neu zu schreiben, ist grundsätzlich legitim, finde ich jetzt nicht unbedingt schick immer, aber was ich schick finde, ist unabhängig von dem, was ein Entwickler gut findet, einfach auch mit den Leuten, die Pakete betreuen, mal darüber reden, funktioniert es, was bedeutet das für die Distribution, sind denn überhaupt die Abhängigkeiten verfügbar und kann ich das Ganze vielleicht auch aus Upstream-Seite irgendwie unterstützen. Weil wenn man einfach mal alles neu macht, gibt es immer irgendwelche Dinge, die knallen. Auch ein beliebtes Thema ist, die Softwarelizenz zu ändern. Das Ändern ist natürlich, was die rechtlichen Aspekte betrifft, da möchte ich eigentlich einsteigen, ein hübsches, großes Thema für sich. Allerdings, wenn man dann eine Bibliothek am Ende, einfach weil man es kann, von beispielsweise LGPL auf GPL relizenziert und dann sich vielleicht auch noch für GPL V2 Only entscheidet, und eine andere Software, die Bibliothek benutzt, GPL V3 Only ist, dann kann das, wenn die Distribution da Wert drauf legt, dass die Abhängigkeiten zwischen den Lizenzen sauber eingehalten werden, dazu führen, dass es einfach nicht mehr geht. Muss man vielleicht die alte Version weiterhin vorhalten, weil die dann LGPL beispielsweise war. Also Lizenzänderungen mit Vorsicht bitte. Und es gibt auch natürlich auch Distributionen, die sich drastisch verändern. Das kann natürlich auch bedeuten, wenn eine Distribution sich entscheidet, irgendeinen Versionssprung zu machen. Keine Ahnung, also bei Fedora war zum Beispiel der Versionssprung von PHP 5 auf PHP 7 für einige Pakete oder für einige Softwareprojekte recht drastisch, weil man einfach recht früh auf PHP 7 aufgesprungen ist und alles, was API-basierte Geschichten waren, ist dann erstmal rausgeflogen und die Projekte haben einfach nachziehen müssen. Eh nicht mehr gebaut. Ja, im Zweifelsfall bleibt die Reißleine Paket entfernen. Passiert mir immer wieder. Typischer Konflikt zwischen Up- und Downstream, SysVinit, System5-Init-Skripte versus SystemD. Das heißt nicht, dass ich einen Upstream dazu zwingen möchte, sich SystemD anzutun. Ich habe einige Upstreams, die SystemD nicht mögen, das ist okay. Aber wenn ich dann beispielsweise Upstream irgendein Unit-File liefere, fände ich es schön, wenn es zumindest mit ausgeliefert wird. Oder wenn ich den Wunsch dann habe, ich bräuchte noch irgendeinen Parameter oder habe noch einen kleinen Codeblock, der die SystemD-Integration verbessert, ihn optional zumindest einzufügen. Heißt auch nicht, dass ich zumindest persönlich erwarte, dass man jetzt irgendwie einen Codeblock einfügt, der in Zukunft ein Build-Requirement zu SystemD oder so hat. Aber es gibt genügend Projekte, die da teilweise auf Konfrontationskurs stehen. Macht es nicht leichter. Gleichzeitig hat man das Thema, Upstream weiß, was er tut, ist ein guter Entwickler, hat Ahnung von dem Projekt, oftmals allerdings ein schlechter Admin. Software, die irgendwo nach Opt installiert wird, wildes Durcheinander, teilweise keine saubere Trennung von Nutzdaten und der eigentlichen Anwendung oder ähnliches. Als Paketmaintainer muss man sich irgendwie damit auseinandersetzen, weil die meisten Linux-Distributionen beispielsweise dynamisch verwaltete Daten irgendwo in VAR sehen möchten und eigentliche Executable oder das Skript irgendwo zum Beispiel in User-Bin und nicht alles als wildes Mischmasch irgendwo in Opt-Software-Name.
Hat sich das bei Linux noch nicht rumgesprochen, dass es seit 30 Jahren VAR Opt-Software-Name gibt?
Doch, grundsätzlich schon. Am Ende ist es natürlich das, was die Distribution ein Stück weit vorgibt. Also die Distributionen sind da unterschiedlich. Antwortet die Frage soweit? Ich kann nicht für alle Distributionen sprechen. Ja, was natürlich sehr hilfreich ist, wenn Up- und Downstream sich irgendwie kennen und vielleicht sich auch gegenseitig mögen und dann nicht irgendwie nur eine Abhängigkeit entsteht, wie das bei manchen Projekten ist, wo Upstream sagt, ist mir eigentlich völlig egal, was ihr damit macht, nervt mich bloß nicht. Von mir aus paketiert die Software, aber meldet euch niemals. Gibt's, also hört sich vielleicht lustig an, gibt's, habe ich auch schon Leute versucht dabei zu unterstützen. Sicherheit, es ist wichtig, Sicherheitslücken als solche auch zu kennzeichnen, gerade wenn man weiß, dass man eine Sicherheitslücke irgendwo hat oder wenn man die adressiert, taucht meistens irgendwo auf, es ist Open Source. Also können auch andere den Code lesen. Nur wenn man irgendwas still und leise fixt, heißt das nicht, dass das hinterher dann trotzdem ein Sicherheitsupdate einfach sein kann. Je kritischer die Lücke, desto eher wären Coordinated Disclosure hilfreich. Also wenn man in verschiedenen Distributionen seine Software hat, hilft es, auf die Maintainer zuzugehen und ihnen auch mitzuteilen, wir veröffentlichen ein Sicherheitsupdate am so und so vielten. Muss ja nicht mal mit genauer Uhrzeit oder ähnlichem sein, aber damit einfach ein Maintainer sich auch vorbereiten kann. Sehr hilfreich ist es dann an der Stelle, den Fix in Form beispielsweise von einem Patch, je nachdem, ob man in der Distribution eher backportet oder ob man die neue Version hochwechselt. Einige Projekte verknüpfen dann die Sicherheitsupdates auch mit neuen Features. Finde ich persönlich eher ungeschickt. Neue Features schleppen dann meistens auch wieder neue Probleme ein, aber wird halt oftmals doch miteinander verknüpft. Also einfach als Entwickler den Maintainern da frühzeitig Bescheid geben und eine Chance geben, die das auch mal einmal durchtesten können. Aus Upstream-Sicht sollte man auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Die Software, mit der man heute IPv4-only unterstützt, kann man machen, aber ein IPv6-Support wäre vielleicht schon hübsch. Das sind auch nur Beispiele. Verschiedene Upstream-Projekte verweigern sich einfach irgendwelchen Veränderungen. Eine Distribution oder ein Maintainer tut sich damit dann doch eher schwer auf Distributionsseite, wenn eine Software heutzutage kein Unicode unterstützt. Vielleicht auch noch, wenn es irgendein Texteditor oder ähnliches ist. Ja, also das heißt nicht, dass eine Software alles, was hier drin steht, irgendwie unterstützen muss und super fancy sein muss, aber naja, also ein oder andere aktuellere oder zeitgemäßere ist dann teilweise doch hilfreich. Hilft auch bei der Benutzung, bei den Benutzern. Ja. Ein Lieblingsthema in dem Zusammenhang ist, weil es sehr, sehr häufig auftritt, man bundelt irgendeine Drittsoftware noch mit rein. Weil man braucht eine Bibliothek, eine Zlib zum Beispiel. Aber die Zlib, so wie sie da ist, die macht nicht ganz das, was sie soll. Und naja, dann patchen wir die halt zurecht, dass die das dann kann. Das hat Rsync irgendwann mal gemacht. Ja, bis man an den Punkt kommt, dass die Distribution sagt, anbundeln. Bedeutet, wenn ein bestehendes Projekt eine Drittsoftware mit drin hat, muss die herausgelöst werden und separat paketiert werden. Das ist in dem Moment, wo es geforkte Software ist, unheimlich schwierig oder teilweise auch für einen Paketmaintainer einfach nicht mehr zu leisten. Und wenn eine Distribution auf dieser Unbundling-Policy bestehen sollte, kann das auch einfach heißen, es wird nichts mit dem Paketieren. Je nach Distribution kann man auch die gebundelte Software dann separat paketieren. Manche Distributionen erlauben auch, die gebundelte Software dann drin zu lassen, aber sie entsprechend darauf hinzuweisen, im Falle von, zum Beispiel von Sicherheitsupdates, hätte Zlib jetzt eine Sicherheitslücke und es wäre eine gebundelte, geforkte Software und es kommt ein Sicherheitsupdate, dann ist die Frage, wenn irgendjemand durchschaut, wer benutzt denn alles Zlib? Okay, machen wir ein Zlib-Update, aber ich kriege die gebundelte Version unter Umständen gar nicht mit, weil die vielleicht auch noch statisch gelinkt ist. Kommunikation, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Up- und Downstream sollten wirklich miteinander reden. Man tauscht sich im Idealfall gegenseitig auch wirklich aus. Und beide haben, auch wenn man es vielleicht nicht wahrhaben möchte, irgendeine Verantwortung gegenüber dem Benutzer. In vielerlei Hinsicht. Man denkt beispielsweise an die Sicherheitslücken. Miteinander reden hilft. Teilweise sind auch digitale Konversationen sehr mühsam. In der Praxis hat das ein oder andere Gespräch auf irgendeiner Konferenz oder Videotelefonie oder ähnliches geholfen. Und auch wenn ich das Thema Bier schon mal erwähnt habe, es hilft wirklich, wenn man über ein Problem redet und sich Zeit dafür nimmt und vielleicht auch ein Bier dabei trinkt. Pflege. Es ist ja nicht damit getan, dass das Ding einmal drin ist und dann ist drin, sondern so eine Software muss man pflegen. Und zwar sowohl als Upstream als auch irgendwie als Downstream in Form dessen, dass man diese Updates mitnimmt. Dort hat man das Thema, es gibt Major und Minor Updates, die unter Umständen mit dem, was die Distribution macht, kollidieren können. Das ist zum Beispiel die Frage, ob man eine Abhängigkeit hat zu einer älteren Version irgendwo, die dann einfach länger noch vorhält und erst mit dem Release der Distribution auf die neue Version hochgeht, weil zum Beispiel dort die Voraussetzungen gegeben sind. Für Upstreams wünsche ich mir immer, dass irgendwelche Inkompatibilitäten, gerade bei Minor-Updates oder bei Patch-Updates, möglichst gering ausfallen, im Idealfall vermieden werden. Nichts ist ärgerlicher wie irgendein So-Name-Bump, wenn ich von 1.2.3 auf 1.2.4 update. Zumal ich unter Umständen, gerade wenn das eine Bibliothek ist, eben dann auch die ganzen Abhängigkeiten mitbauen muss. Oder wenn ich entscheide, die API in so einem Zuge zu redesignen, müssen ja auch die abhängigen Softwareprojekte dann alle mitmachen. Software, die eine Datenbank hat, sollte an der Stelle, was ein Update betrifft, möglichst robust sein. Ich kann nicht erwarten, dass ein Benutzer, der am Ende die Software einsetzt, jedes Minor-Update mitläuft. Das kann natürlich auch passieren, dass ein Benutzer eine Zeit lang keine Updates einspielt und einen Sprung dann macht von 1.2 auf 1.4. Das heißt, ich sollte dort, wenn ich Datenbankänderungen brauche, die auch irgendwie berücksichtigen. Beispielsweise in Form von irgendeinem Skript, das schaut, von welchem Datenbankstand komme ich, von welcher Version komme ich und wo muss ich die Datenbank automatisiert hinmigrieren. Gleiches gilt oder ähnliches gilt für Konfigurationsänderungen. Je kleiner das Update, desto ärgerlicher sind neue Konfigurationseinstellungen, die verpflichtend sind und die Software dann nicht mehr zum Laufen bringen. Eine Doku von dem Ganzen. Vielleicht für den, wenn man nicht mit Downstream reden möchte, dann vielleicht im Changelog oder im Release Notes. Und irgendwas möchte vielleicht auch der Paketmaintainer in das Update reinpacken, das die Endbenutzer lesen können, gerade wenn sie dann doch mal eine neue Konfigurationsdirektive einführen müssen, damit das Ganze tut. Gehört zwar auch zur Kommunikation, aber wenn ich mit Upstream irgendwie zu tun haben möchte und mein Paket oder meine Software in der Distribution als Paket haben möchte, E-Mails beantworten ist was Tolles. Auch halbwegs zeitnah und nicht erst 2 Jahre später. Oder Bug-Reports bearbeiten, irgendwelche Crash-Bugs, die eine Software unbenutzbar machen. Oder also es gibt auch Sachen, die einfach nur nervig sind. Das heißt ja nicht, dass man alles stehen, fallen und liegen lassen muss als Entwickler. Aber vielleicht auch nicht erst ein halbes Jahr später, wie das bei einigen Projekten, auch die ich als Paketbetreuer dann mitbegleitet zu tun habe. Das macht auch die Benutzer am Ende nicht glücklich. Im Idealfall meldet sich Upstream irgendwie bei den Paketbetreuern, kündigt vielleicht auch sogar eine neue Version an, je nachdem dann auch, wie eng der Kontakt ist. ein paar wenige Projekte, die ich betreue, sind dann, gehen sogar noch so weit, die haben dann wirklich für die Paketbetreuer die relevanten Änderungen. Achte darauf, wenn du updatest, weil wir haben neue Compiler-Flex oder es gibt diese Extension, macht XYZ, könntest vielleicht mitbauen, aber mach's modular. Manche Upstreams machen sich da auch in der Tat jetzt schon sehr viele Gedanken darüber. Nicht alle, aber ist auch kein Muss, aber es hilft natürlich. Was schick ist, sind natürlich Tests in irgendeiner Form, die man mitlaufen lassen kann. Gerade in einem Build-System, eine Distribution baut in deutlich mehr Umgebungen. Manchmal auch erforderlich sind auch irgendwelche Features nur für Downstream, die für eine Distribution relevant sind. Beispielsweise noch in die Versionsnummer die Möglichkeit zu geben, noch einen Suffix einzufügen, damit erkennbar ist, wenn eine Distribution das Ganze patcht. Kann nur ein kleines Beispiel sein. Was immer wieder ein Thema natürlich auch ist, ist, es gibt Projekte, die schreiben sich eigene wilde Install-Skripte, die genau diesen einen Zweck erfüllen, die man aber komplett in die Tonne treten kann, wenn ich das Ding auch irgendwie nur außerhalb von dem Standard, den der Entwickler vorgesehen hat, mal paketieren möchte. Das heißt nicht, dass ich jetzt hier explizit Autoconf, Automake und CMake empfehle. Es gibt noch jede Menge andere gute Frameworks, Tools, die auch vielleicht abseits von Mainstream sind. Aber bitte nicht immer irgendwie ein eigenes, obskures Shell-Skript schreiben, das dann auch nicht parametrisiert oder ähnliches ist. Man hat bei Distributionen, gerade wenn es Software ist, die man kompiliert, das Thema, man muss beispielsweise mit bestimmten Flex bauen oder Compiler-Warnings aktivieren oder ähnliches. Oder man möchte doch, man braucht User-Bin statt User-Local-Bin. Oder wenn ich RPM-Pakete brauche, brauche ich ein Destir, in dem die Dateien zwischeninstalliert werden. Je mehr man von den standardisierten oder von den gängigen Frameworks dafür verwendet, je mehr ist es schon drin. Und umso leichter tut man sich an der Stelle. Ja, gibt es denn auch einen Mehrwert für Upstream? Ja, gibt's. Man bekommt oftmals Feedback, weil eine Distribution eben, wie vorhin schon erwähnt, auf viel mehr Architekturen baut, als man wahrscheinlich selbst baut und in viel mehr Umgebungen und gegen viel mehr verschiedene oder gegen viele unterschiedliche Versionen. Die Buildlogs sind öffentlich. Einige Projekte, die ich kenne, gucken die sich auch aktiv an, kümmern sich dann auch um Warnings, die aus neuen Compilern teilweise entstehen oder entdecken daraufhin dann auch Probleme oder mögliche Bugs. Wenn ein Paket einfach installierbar ist, indem es in einer Distribution ist, kann man es aus Benutzersicht sehr einfach installieren. Das heißt, man vergrößert sich auch die Benutzerbasis. Und eine Distribution im Unterschied zu einem eigengepflegten Drittrepository kümmert sich auch, wenn man dann doch mal irgendeine ABI-Inkompatibilität hat, also beispielsweise ein Soname-Bump, darum, dass die abhängigen Pakete alle neu gebaut werden und das Ganze irgendwie wieder zusammenpasst. Wenn man das im eigenen Drittrepo immer mitbekommt, wenn man teilweise auch gegen alte Versionsstände baut, ist dann die Frage. Ja, früher oder später, irgendwann kommt es meistens, nicht bei jedem Projekt sofort, aber passiert auch mal, dass ein Projekt eingestellt wird. Sollten sich beide Seiten darüber irgendwie im Klaren sein, man hat eine Verantwortung gegenüber den Benutzern, nur weil man ein Projekt einstellt, heißt das nicht, dass der Benutzer das nicht noch weiterhin vielleicht verwendet. Wenn man das irgendwie absehen kann, ist eine schrittweise Abkündigung natürlich sehr hilfreich. Zum Beispiel, indem man das irgendwie ankündigt, also auch wirklich so, dass die Benutzer eine Möglichkeit haben, das wahrzunehmen, und indem man dann zum Beispiel langsam reduziert, indem man nur noch irgendwelche kleineren Fehlerkorrekturen hat und am Ende vielleicht noch eine gewisse Zeit Sicherheitsupdates hat. Weil man muss natürlich auf Distributionsseite auch berücksichtigen, man kann ein Paket aus einer Distribution nicht einfach entfernen. Klar kann ich das aus dem Repo nehmen, aber das ist während der Laufzeit von beispielsweise einem Fedora-Release bei Fedora jetzt jedenfalls nicht wirklich vorgesehen, außer es gibt irgendwelche Ausnahmen, weil man muss das Paket aktiv dann auch von den Mirrors irgendwie rauskriegen. Klar gibt es Rsync-Delete, aber in der Praxis ist es halt meistens dann doch nicht ganz so einfach. Deswegen ist es beispielsweise bei Fedora eher ein Thema zu sagen, wenn ein Paket eingestellt wird, wir liefern das noch bis zum Beispiel zum Ende von Fedora 27 mit, aber in Fedora 28 ist das Paket nicht mehr enthalten. Fedora hat jetzt glücklicherweise recht kurze Release-Intervalle, das heißt, das ist dann auch für einen Upstream, der ein Paket oder der eine Software frühzeitig loswerden möchte, einfach. Aber so von heute auf morgen einstellen, naja, kann man machen, aber ist nicht unbedingt hilfreich. Am Ende hat man ja auch den Benutzer, der vielleicht irgendwie sich in der Luft gelassen fühlt. Was mir so aus 15 Jahren Packaging so aufgefallen ist, was ich hier nur teilweise erwähnt habe oder auch gar nicht erwähnt habe, ist, Interessen sowohl bei Up- als auch bei Downstream können sich verändern. Manchmal auch vom einen auf den anderen Tag. Und wäre auch nicht der erste Upstream, der von heute auf morgen einfach verschwindet, auf nichts mehr reagiert. Oder auch der ein oder andere Downstream-Maintainer. Über die Zeit hinweg gibt es natürlich auch den persönlichen Lebenswandel. Jemand, der als Student ein Projekt begonnen hat, hat vielleicht hinterher, wenn er eine Familie hat oder einen Berufswechsel, hat auch keine Zeit mehr dafür. Auch schon passiert, Upstream verstirbt, Unfall. Da ist natürlich die Frage, wenn es der einzige Entwickler war, wie geht man als Paketmaintainer damit um? Bei manchen Projekten ist es so, dass dann sich vielleicht Leute finden, die das Projekt fortführen. Kann aber auch einfach bedeuten, dass das Paket aus der Distribution dann entfernt werden muss, weil es sich niemand findet, der das irgendwie pflegt und man sonst irgendwo tote Software mitschleppt. Inkompatibilitäten bei den Lizenzen hatte ich vorhin schon angesprochen. OpenSSL versus GPL ist da halt auch ein beliebtes Thema, wo der GPL-Code eine Exception bräuchte, eine Ausnahmeerweiterung, damit man ihn gegen OpenSSL linken darf. Ob das dann rechtlich alles in Ordnung ist, ist immer noch dahingestellt. Ich bin kein Jurist. Upstream Fork Drittsoftware hatte ich vorhin auch dabei. Das ist jetzt auch an der Stelle der letzte Slide. Falls das jemand für Fedora durchlaufen will am Ende, als Paketmaintainer, man registriert sich im Fedora-Account-System, baut mal ein Paket und reicht es zum Review ein. Muss ich dann, wenn man das erste Paket ist, dafür noch einen Mentor suchen, einen sogenannten Packager-Sponsor. Der begleitet einen durch das Ganze durch, der nimmt auch dann den Review vor, beispielsweise irgendwelche Veränderungen, damit das Paket zu den Guidelines oder Policies der Distribution passt, das ist jetzt im Falle von Fedora bzw. Apple. Wenn man das Review erfolgreich durchlaufen hat, kann man das Git-Repo dazu beantragen, Code einchecken und den Build antriggern und anschließend das Paket ins Repo pushen. Falls jemand Lust hat, in diesen letzten Teil irgendwie konkreter bei Fedora einzusteigen, kann man da gerne drüber reden, weil, wie vorhin erwähnt, bin ich entsprechender Mentor. Das heißt, wenn Leute Interesse haben, sehr gerne. So, jetzt weiß ich nicht, ob wir noch Zeit für Fragen haben. Haben wir. Ja.
Zum Thema Softwarepatente.
Ja.
Also für wen ist das denn ein Problem? Für den Benutzer der Distribution oder für den Anbieter der Distribution oder für irgendwen anders?
Und unter Umständen für alle. Bei einer Distribution, die in den USA beheimatet ist, ist es für die Distribution selbst schon ein Problem, weil es unter Umständen zu Lizenzzahlungen gegenüber dem Patentinhaber kommen kann, die auch gerichtlich unter Umständen eingefordert werden. Für die Benutzer kann es ein Problem sein, je nachdem, wo sie sich dann rechtlich befinden. Also im Falle von MP3-Softwarepatente in Europa ist da recht harmlos. In den USA geht es da teilweise wohl zur Sache. Also kann sowohl als auch sein.
Und kann man als Entwickler durch Wahl einer geeigneten Lizenz da Abhilfe schaffen?
Nein. Ist leider was sich nicht irgendwie ausschließen lässt damit. Es kann ja beispielsweise auch das Protokoll sein, wie im Falle von ActiveSync. Also sobald man das ActiveSync-Protokoll in seiner Software implementiert, egal ob das jetzt eine GPL oder was auch immer ist, gibt vielleicht Lizenzen, die dafür optimiert sind im Zusammenspiel mit Patenten, aber nur durch die Wahl einer geschickten Lizenz löst man das Thema nicht.
zu dem Einwand, kann man das irgendwie lösen durch die Möglichkeit, was früher genutzt wurde, dass Software, die nicht wirklich mitgeliefert werden kann, Flash Player oder was auch immer, dass da irgendwie ein Skript zur Verfügung gestellt wurde, das quasi die Software vom Adobe oder wo immer Server runterlädt und dann quasi erst danach installiert. Also das Flash Installationspaket die Software gar nicht enthält, sondern quasi auf Anforderungen herunterlädt.
Ja, das ist prinzipiell möglich, ist allerdings schwierig in vielen Distributionen dann nur den Installer, den man dann in die Distribution bringen könnte. Also gerade wenn man das Ziel hat, etwas in die Distribution zu bringen, würde das bedeuten, man könnte den Installer oder die Config für das Drittrepo dann versuchen zu paketieren. Ist zumindest bei den Distributionen, wo ich weiß, dass sie mit proprietärer Software Probleme haben, äußerst schwierig oder schon gar nicht erlaubt. Also es ist dann so, dass es einfach meistens weiterhin extern irgendwie lebt und der Benutzer das selber irgendwie machen muss. Ob das dann eine Lösung ist, wenn man irgendwas in die Distribution haben möchte, weiß nicht.
Hi. Ich fand deinen Vortrag ganz gefallen. Mir hätte allerdings noch mehr gefallen, wenn du bei deinem Beispiel, sag ich mal, tiefer einsteigst in deine 15 Jahre Erfahrung. Mhm. Und weil ich fand, viele Sachen hätte man sich jetzt, wenn man so ein bisschen, also für jetzt nicht total Neuling ist, auch jetzt so selbst drauf kommen können, sage ich mal. Da zum Beispiel hätte ich jetzt, oder frage ich jetzt direkt nach, an einem Beispiel, das gesagt, hey, das gibt bei einigen Distributionen Paketierungswunschlisten, mhm, und die werden dann besser oder schlechter abgearbeitet. Das ist sagen, jetzt kommt zu sagen, ne, wo wird es besser abgearbeitet, wo lohnt es sich mal da was hinzuschreiben, wo nicht, oder welcher Bugtracker funktioniert besser? Bei wem hast du sozusagen bessere Erfahrungen gemacht oder von wo nimmst du persönlich? Jetzt nehme ich lieber Paketwünsche auf oder, okay, das mit dem Bier haben wir jetzt schon zweimal gehört. Sozusagen, oder wo würdest du sagen, nee, das ist eher schlecht oder bei der Distribution, dann habe ich lieber den von dem Weg gehört oder so ein bisschen konkreter, wo du jetzt sagst, okay, jetzt hier meine Erfahrung zeigt. Nicht so allgemein, was man jetzt sagen, okay, eigentlich ist das logisch. Ne?
Okay, also ich paketiere maßgeblich an der Stelle für Fedora. Bedeutet, ich kann für die anderen Distributionen nicht so viel und nicht so tief sagen, wie das aussieht. Was ich reflektiert bekomme von anderen Projekten ist, dass es bei Debian angeblich deutlich langwieriger und mühsamer ist, ein Paket platziert zu bekommen, einfach weil man einen längeren Vorlauf hat, als bei einem Fedora. Ich selber habe noch kein Paket nach Debian gebracht, deswegen kann ich das nicht aus eigener Erfahrung bestätigen. Es variiert sehr stark und es hängt auch ganz stark von der Art der Software ab. Ich habe Software, kenne Software, auch wieder eine Groupware zum Beispiel an der Stelle. Die machen jetzt seit mehreren Jahren mit Debian rum und haben es jetzt irgendwie in den Entwicklungszweig geschafft. Eine komplizierte Software, es ist nicht immer einfach. Also ich möchte jetzt auch keine Distribution an der Stelle irgendwie als langsam oder schlecht darstellen. Die meisten machen das in ihrer Freizeit. Das heißt, ja, man muss dafür Zeit und Interesse haben. Ich antworte die Frage sicherlich nicht ganz an der Stelle. Wir können gerne nachher noch vielleicht ansetzen, aber ich kann jetzt nicht wirklich irgendeine Distribution schlecht reden, sorry. Da vorne war noch eine Frage auch.
Wenn ich jetzt als Benutzer ein Problem habe mit der Software, bin ich mir immer nicht sicher, ob ich dann eher dich als Maintainer anschreibe und den Entwickler in CC setze oder eher andersrum.
Also ich persönlich sage, es ist kein Fehler, den Maintainer zu kontaktieren, weil unter Umständen die Software gepatcht oder angepasst ist und genau diese Anpassung vielleicht zum Problem führt, was der Upstream-Entwickler unter Umständen nicht weiß. Das ist was Allgemeineres ist, das kann man als Benutzer üblicherweise nicht unterscheiden. Geht es dann natürlich trotzdem zum Upstream-Entwickler und der muss sich anschauen. Aber der Maintainer hat zumindest die Chance zu differenzieren, kann ich selber adressieren oder gebe ich es weiter. Also ein Bug-Report bei der Distribution zu öffnen, ist sicherlich ein guter Weg.
Danke.
Ich glaube.
Du hattest vorhin erwähnt, dass es ganz gut wäre, wenn Software Unicode unterstützen würde.
ist kein Muss, das ist ein Beispiel. Also für einen Texteditor finde ich es halt ein bisschen schlecht, wenn ja, er das nicht tut.
Hast du eine Idee, warum so viele Linux-Distributionen Dash als BNSH installieren?
So viele? Also ich spontan fallen mir jetzt nicht so viele ein.
Weil Dash kann kein Unicode, ne?
Das Mikro dann.
Sorry für das Kapern, aber ich programmiere jetzt, sage ich mal, seit über 15, 20 Jahren C und C++ für diverse Prozessrechner und Rechnungssysteme. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass viele Leute nicht wissen, dass Unicode existiert, weil sie es nicht lernen. Also an österreichischen Fachhochschulen kannst du einen Master in Informatik machen, ohne einmal das Wort Unicode gehört zu haben.
Oh, okay.
Okay, sonst noch ein bisschen präziser noch zum Vortrag die Fragen, weil sonst diskutieren wir gleich, was an Hochschulen gelehrt werden darf und nicht. Das möchte ich eigentlich jetzt für heute Abend aufsparen.
Eine Anmerkung noch. Macht es Sinn oder wird es von Distributionsparkettierern gern gesehen, wenn sich der Entwickler versucht, selbst darum zu kümmern, indem zum Beispiel ein Speckfile für RPM-Paketbau quasi gleich mitgeliefert wird oder man hat das Paket mit CMake erstellt und da gibt es die Möglichkeit mit CBAC RPM-Pakete, DWM-Pakete etc. was automatisch zu machen?
Ja, also ist prinzipiell gern gesehen. Es ist meistens so, dass das eigentliche Speckfile dann trotzdem innerhalb der Distribution lebt, weil unter Umständen ja irgendwelche Rebuilds kommen oder Patches, die unabhängig von Upstream sein können, beispielsweise Änderungen von Paketnamen oder ähnliches. Ist aber grundsätzlich gern gesehen. Ist auch eine Basis, wenn zum Beispiel man das Paket in eine Distribution bringen möchte, mit der man schon mal loslegen kann. Also ja, auf jeden Fall gut. Besser als irgendeine Software, die gar nichts dabei hat und die dann irgendwas macht. Noch Fragen oder müssen mich, ich glaube von der Zeit her dann auch.
Du darfst überziehen, aber ansonsten, wenn keine Fragen sind, können wir auch.
Achso, ich mache keinen Vortrag mehr im Raum. Okay. Ja, dann sage ich mal, will ich doch nicht mehr weiter zwischen dem Mittagessen wahrscheinlich stehen.